die Übersele. Sudit, der Gönner und beste Freund der Seele. Übersetzung. Die menschliche Lebensform gewährt einem die Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren. Deshalb muss sich jedes Lebewesen, besonders wenn es die menschliche Lebensform hat, im hingebungsvollen Dienst für die Lotusfüße Sri Vishnus betätigen. Dieser hingebungsvolle Dienst ist natürlich, denn Sri Vishnu, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist der am meisten Geliebte, der Herr der Seele und der wohlmeinende Freund aller Lebewesen. Erläuterung. Der Herr sagt in der Bhagavad Gita 5,29 Bhaktaram Yajna Tapasam Sarva Loka Maheshwaram Suridam Sarva Bhutanam Yadvamam Shantim Ritschati. Die Weisen, die mich als das endgültige Ziel aller Opfer und Bußen, als den höchsten Herrn aller Planeten und der Halbgötter und als den Wohltäter und wohlmeinenden Freund aller Lebewesen kennen, erlangen Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. Wenn man einfach nur diese drei Tatsachen versteht, dass der höchste Herr Vishnu, der Eigentümer der gesamten Schöpfung, der beste wohlmeinende Freund aller Lebewesen und der höchste Genießer von allem ist, wird man glücklich und zufrieden. Um dieses transzendentale Glück zu erlangen, ist das Lebewesen in verschiedenen Lebensformen und Planetensystemen durch das ganze Universum gewandert. Doch weil es seine enge Beziehung zu Vishnu vergessen hat, hat es nur gelitten, Leben für Leben. Die Erziehung in der menschlichen Lebensform sollte deshalb so perfekt sein, dass man seine intime Beziehung zu Gott Vishnu verstehen kann. Jedes Lebewesen hat eine vertrauliche Beziehung zu Gott. Man sollte den Herrn entweder in der verehrenden Haltung des Shantaras verherrlichen oder seine ewige Beziehung zu Vishnu als Diener im Dasyaras wiederbeleben, als Freund im Sakyaras, als Elternteil im Vatsalyaras oder als Geliebte im Madhuryaras. Alle diese Beziehungen befinden sich auf der Ebene der Liebe. Vishnu ist der Mittelpunkt, auf den sich jedermanns Liebe richtet, und deshalb hat jeder die Pflicht, dem Herrn in Liebe zu dienen. Die höchste Persönlichkeit Gottes sagt, Yesham Aham Priya Atma Sutascha Sakha Guru Suridhu Daivam Ishtam. Wir sind in jeder Lebensform mit Vishnu verbunden, der am meisten Geliebte, die Überseele, der Sohn, der Freund und der Guru ist. In der menschlichen Lebensform ist es möglich, unsere ewige Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und genau das sollte das Ziel der Erziehung sein. In der Tat ist dies die Vollkommenheit des Lebens und auch die Vollkommenheit der Erziehung. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nittinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Chatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Sehr gut, Balaram ist ein richtiger Filmer. Also, lass uns nochmal den Text bitte hören und dann darauf folgt die Erläuterung. Yatahi Purushasyeha Vishnu Padopasarpanam Yat Esha Sarva Bhutanam Priya Atmeshvara Surit. Übersetzung. Die menschliche Lebensform gewährt einem die Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren. Deshalb muss sich jedes Lebewesen, besonders wenn es die menschliche Lebensform hat, im hingebungsvollen Dienst für die Lotusfüße Sri Vishnus betätigen. Dieser hingebungsvolle Dienst ist natürlich, denn Sri Vishnu, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist der am meisten Geliebte, der Herr der Seele und der wohlmeinende Freund aller Lebewesen. So, in diesem Text bringt Prahlad Maharaj die absolute Notwendigkeit, aber auch die Natürlichkeit des hingebungsvollen Dienstes zum Ausdruck. Die Notwendigkeit, die er aufführt, ist, dass die menschliche Lebensform besonders ausgestattet ist mit den Möglichkeiten, die Vollkommenheit des Lebens zu erlangen. Zurück nach Hause, zurück zu Gott, zurückzukehren. Hierzu gibt es eine sehr interessante Geschichte, die ich den noch etwas zerknittert aussehenden Zuhörerkreis gerne präsentieren möchte, um das Gemüt zu glätten und auf einen weiteren Tag im Ferienlager hinzuwenden. Es gab einmal einen Teich. Da schreibt sogar Trivangamet. Geschichten sind immer gut, um ein philosophisches Thema auf eine gut verständliche und auch brauchbare Art und Weise oder gebrauchsfertige Art und Weise zu präsentieren. Es gab einmal einen Teich, in den schwammen Fische. Eines Tages nun kamen drei Fischersleute an dem Teich vorbei und sahen, dass dort ganz besonders fette Fische drin waren. Und begeistert von der Möglichkeit, eine gediegene Beute an Land zu ziehen, besprachen sie sich am Rande des Teiches. Sie sagten, hey, was für eine vielversprechende Beute. Lasst uns in 3 Stunden zurückkehren und sie alle an Land ziehen. So, die Fische im Teich, sie konnten sprechen übrigens, hörten das und riefen eine Vollversammlung ein. Was ist zu tun, war die primäre Frage. So, der eine Fisch war ein weiser Fisch und er sagte, es ist völlig einfach. Wir müssen jetzt fliehen. Am Teichrand fließt ein Fluss vorbei, der vom Teich nur durch einen kleinen Wall, eine kleine Erderhebung getrennt ist und kann leicht und bequem mit einem eleganten Sprung in die Freiheit geraten. Tja, sagte ein anderer Fisch, der die Führung für eine Kommunität eingenommen hatte unter den Fischen. Ich habe auch gehört, dass die Fische kommen und uns fangen wollen. Aber lasst uns, solange wir noch können, das Leben genießen. Wenn die Fische kommen, dann wollen wir das tun, was opportun ist, um die Gelegenheit zu retten. Nun, der dritte Fisch repräsentierte das Establishment unter den Fischen und er sagte, Quatsch. Unsere Heimat ist der Teich. Der Teich wird uns retten. Lasst uns jetzt nicht so viel morbides Zeug schwätzen, von wegen Endlichkeit unseres Bestehens hier im Fischteich. Lasst uns zum Fischtisch gehen und uns erfreuen an den Dingen, die uns dieser Teich so wunderbar bereitstellt. Wir sind Wesen des Teiches, das ist unsere Heimat. Lasst uns nationsverbunden hier verbleiben. drei Stunden später, so der Weise sagte, also ich will noch mal einmal etwas sagen. Es ist gefährlich, Anhaftung zu entwickeln. Es ist besser, bei Zeiten die Stimme der Vorsehung zu hören und dann zu reagieren, wenn wir es noch können. Lasst uns jetzt diesen Teich, der absolut gefährlich ist und leicht von Fischern ausgehoben werden können, verlassen. Denn jetzt haben wir ungestörte Verhältnisse für unseren Weg in die Freiheit. Der etablierte Fisch protestierte laut und sagte, du bist doch nicht bei den Hare Krishna mit deinem Freiheitsgedudel. Hör auf, wir gehören zum Teich. Und der andere Fisch, der sagte, also lasst uns noch genießen, solange wir können. Wir können schon was machen, wenn sie überhaupt tatsächlich kommen. Lass uns erst mal sehen. So, nach drei Stunden kamen die Fischer, spannten das Netz über den ganzen Teich, ließen es fallen und fingen alle Fische, die im Teich waren. Auch den etablierten Fisch mit seiner Kommunität und natürlich auch den neunmal schlauen Fisch. Und hoben die fette Beute an Land. Sie gingen als erstes zu dem fetten Fisch nieder und schlugen ihn mit einem Stab, der eigens dafür konstruiert war, ins Rückgrat und brachen das. Und mordeten sie sich so langsam vor, bis sie so dort kamen, wo der Fisch, der im letzten Augenblick etwas tun wollte, lag. Und dieser Fisch hatte tatsächlich etwas getan. Als das Netz kam, war an den Boden getaucht, hatte sein Maul mit weißem Sand gefüllt. Und als jetzt die Fischer kamen, um ihn zu töten, da machte er einfach und erbrach den ganzen weißen Sand. Woraufhin die Fischer dachten, der ist krank. Der ist gefährlich zu essen. Der ist wahrscheinlich leidet unter innerer Vermodung. Und sie nahmen ihn und warfen ihn zurück in den Teich. Er war gerettet. Für dieses eine Mal. Nochmal. So, diese Geschichte repräsentiert drei Arten von Menschentypen. Es wird jetzt wieder ein bisschen peinlich, wo sich nämlich die Einzelnen wiedererkennen in der Geschichte. Der Fisch, der weise war, repräsentiert den Transzendentalisten, der mit Überlegung versteht, was die Natur dieser Welt ist. Eine Welt, in der er letztendlich nicht zufrieden werden kann, weil es ein Totenhaus ist, in dem alle nur für eine bestimmte Zeit hineinversetzt sind, also in den Körper, der ein Vehikel ist, um Schmerzen zu produzieren, bis hin, dass der letzte Schmerz kommt, nämlich der, wie soll ich mich ausdrücken, der unvermeidliche Tod. Diejenigen, die denken, eine Arrangierung machen zu können, wenn es soweit ist, werden mit den Gyanis verglichen, den intellektuellen Spekulanten, die darauf vertrauen, dass ihre Intelligenz immer im letzten Augenblick noch irgendetwas einfällt. Aber obwohl in der Analogie der Gyani durchkam, kommt hier in dieser Welt keiner der alles verschlingenden Schlange des Todes. Keiner entkommt hier. Und der etablierte Fisch repräsentiert den Karmi, den fruchtbringenden Arbeiter, der lediglich genießen will, so gut wie er kann. Der sich einrichtet in dieser Welt und für den diese Welt das Ein und Alles und die einzige Destination und Realität ausmacht. Er ist eine leichte Beute der Illusion. So, heute möchten wir zu allen Weisen sprechen. Ich möchte nicht sagen allen Weisen fischen, weil es das Beispiel zu weit trägt, aber mir schien das Fischbeispiel ein schönes angesichts unseres Fischtheaters, wo also gezeigt wurde, wie der Fisch an Land unbedingt in die Freiheit des Ozeans zurückkehren muss. Das war die Aussage, dass die bedingte Seele unbedingt in ihre spirituelle Welt zurückgehen muss. Nun, diese Rückreise zu Krishna ist ein sehr interessantes und begeisterndes Thema, was ich heute gerne diskutieren möchte. Es wurde von der Notwendigkeit gesprochen, jetzt möchte ich von der Natürlichkeit des hingebungsvollen Dienstes sprechen. Hingebungsvollen Dienst ist deswegen natürlich, weil Krishna, wie es hier heißt, die am meisten geliebte Persönlichkeit ist, der Herr der Seele. Für einen Menschen, der sich verliebt, werden Tätigkeiten, die vielleicht von anderen nicht so natürlich angesehen werden, als verständlich angesehen. Stellt euch bitte einmal vor, ich hatte dieses Beispiel, glaube ich, auch im letzten Ferienlager gebraucht, aber ich finde es einfach so schön. Ein junger Mann ist verheiratet mit seiner, ist verliebt in die schöne Clotilde. So, er kommt und besucht sie eines Abends und sie verbringen ihre Zeit auf der mentalen und körperlichen Ebene. Und dann sagt die schöne Clotilde, lasst uns einen Spaziergang machen. So, der junge Mann, nennen wir ihn Matthias, sagt, jetzt? Hast du auf die Uhr geschaut, ist schon 12 Uhr nachts, jetzt ist Zeit zum Rasten. Nein, nein, sagt die schöne Clotilde, wir müssen jetzt spazieren gehen. Ja, aber es ist kalt draußen und es schneit. Macht nichts, sagt die schöne Clotilde. Es ist uns eine Freude, jetzt spazieren zu gehen. Und schließlich gibt Matthias nach und stapft neben der schönen Clotilde durch den nicht aufgeräumten Schnee. Sie rutschen immer auf und fallen aufeinander, aber das scheint die Freude nur zu vergrößern. Und so gehen sie völlig in der Nacht umnachtet durch die Gegend. Obwohl es eine ungewöhnliche Szene ist, auf der Ebene des Verliebtseins ergibt es sehr viel Sinn und jeder sagt, ach ja, was sich liebt, das weckt sich. Nicht? Und jeder versteht, c'est la vie, so ist das nun mal. Man tut ungewöhnliche Tätigkeiten und so weiter. So, aus der Perspektive eines Materialisten ungewöhnlich erscheint, warum wir zu einer Zeit wie 4 Uhr morgens aufstehen, warum wir zusammen in einem engen Raum auf- und niederspringen in einem durchaus gelungenen Tanz, dem Kirtan. Es macht sich Fragen der Materialist, warum tragen die nicht ihre gottgegebenen Haare, sondern rasieren diese ab. Doch im Augenblick, wo man versteht, dass der Devote eine Anbindung hat an Krishna und dies für die Zufriedenstellung Krishna tut, wird diese höchst ungewöhnlich anmutenden Tätigkeiten der Devotees verständlich und klar. Es gibt in der westlichen Zivilisation diese Anti-Sekten-Bewegung, die leider aufgrund eines nicht uninformierten Böswilligkeit uns in einen Topf mit vielen sozialen Randerscheinungen geben, also eine Protestbewegung gegen dieses Establishment, die das nicht verstehen können. Warum singen die Hare Krishnas auf der Straße Hare Krishna und nicht Michael Jackson Songs? Warum liegen die auf dem Boden? Warum erziehen die ihre Kinder spirituell? Die können nicht verstehen, dass hier eine andere Wirklichkeit, nämlich die Wirklichkeit der Liebe einsetzt. der Anbindung an die höchste Persönlichkeit Gottes und dem ernsthaften Wunsch, die Existenz zu läutern, um ihn zu erreichen. Deswegen kommen die meisten ihrer Vorwürfe aus einem völlig atheistischen Standpunkt heraus. Die Vorwürfe derjenigen, die das Krishna-Bewusstsein nicht mögen, wenn man ihnen auf die Spur geht, sind es Vorwürfe, die dem Atheismus entspringen. Gar nicht mehr dem, denn die gleichen Übungen, die wir tun, wurden von Mönchen seit tausenden von Jahren auch in der im westlichen Kulturkreis gemacht. Diese Tätigkeiten geben aber erst dann Sinn, wenn Krishna im Mittelpunkt steht. Dann können diese in einer materiell ausgerichteten Gesellschaft höchst ungewöhnlich wirkenden Tätigkeiten sehr leicht erklärt und verstanden werden. Doch weil unsere Gesellschaft, auch die sich religiös anmutet, Gott aus dem Mittelpunkt entfernt hat, können sie nicht die Tätigkeiten der Bhaktas oder der verliebten Devotees verstehen. Nicht? Das ist also ein wichtiger Einstieg, warum Krishna-Bewusstsein natürlich ist. Wir sagen es deswegen, ist es natürlich, weil Krishna der Herr der Seelen ist und eine Tätigkeit, die zu seiner Zufriedenstellung dient, ist also das, was ganz unklar verständlich und klar ist. So, ich möchte jetzt einen Punkt machen, der mich persönlich sehr begeistert und von dem ich glaube, dass er euch ebenfalls inspirieren kann. Ich möchte einmal aus einer Erläuterung von Prabhupada vorlesen. Hört bitte sehr achtsam zu. Was jetzt folgen wird, kann euer Leben transformieren. Man kann die Ebene des Krishna-Bewusstseins, des göttlichen Lebens, augenblicklich erlangen. Innerhalb einer Sekunde oder nicht einmal nach Millionen von Geburten. Es hängt nur davon ab, ob man es versteht und annimmt. So, ich möchte mit diesem sehr, sehr inspirierenden, aber doch auch sehr nachdenklich stimmenden Satz ein Thema einleiten, auf das gestern Abend schon vorbereitend hingewiesen wurde, nämlich die Frage nach der Freiheit. Wir haben vor ein paar Tagen die Schweizer Unabhängigkeit gefeiert. Das geht bis ins 12. Jahrhundert zurück, hat mir ein Historiker gesagt, ein historisch gebildeter gesagt, nicht Historiker, als die Schweizer sich aus dem Joch der Habsburger, das ist die Österreicher, also diese Dynastie, besser Habsburger, die waren nämlich weiter verbreitet als kleine Österreich. Das war eine Riesenmacht, die bis nach dem heutigen Ungarn ging. Da waren die Schweizer auch drunter und die Schweizer, völlig urgewachsen und mit einer gesunden Dose Ahankara ausgestattet, wollten das nicht mehr tolerieren und so versuchten sich drei Kantone oder vier zu treffen, was aber von den Habsburgern untersagt wurde, weil man wusste, dass die sicherlich sich verbinden würden und aufsässig werden würden gegen das Joch. Und da machten es die diese Urschweizer doch, indem sie ein großes Feuer ansteckten, was die Herrscher ablenkten, sodass sie sich mit dem Feuer kümmerten müssten. Eine Taktik, die sehr bekannt ist für Leute, die sich im Straßenkampf zu geneigt fühlen, auch heute noch. Es kommt von da, diese Taktik. Und dann trafen sie sich nichtsdestotrotz und schworen sich die Treue und bildeten die Eidgenossenschaft, die deswegen sagt man heute zu den Schweizern die Eidgenossen. Sie versprachen sich gegenseitige Hilfe vor den Unterdrückern und machten so ihre, gingen so den Weg in eine politische Freiheit. Freiheit bedeutet, ein Joch abzustreifen. Freiheit in der materiellen Welt bleibt so lange nur eine stille Hoffnung, wie man nicht, solange man nicht den Fremdeinfluss oder die Fremdherrschaft Maya oder der materiellen Energie abstreift. Diese Freiheit, dieser Wunsch, frei zu werden, bildet sehr oft ein Motiv für Menschen, die sich im spirituellen Leben beschäftigen. Sie versuchen, von den Einflüssen frei zu werden und erkennen auch, anders als vielleicht die Eidgenossen damals, dass der eigentliche Einfluss, dem jeder hier unterliegt, ganz gleich in welcher politischen Rolle er sich wiederfindet, und in, der Einfluss von Geburt, Alter, Krankheit und Tod ist, der Einfluss von Lust, von Gier, von Neid, von Zorn, von Illusion, von Verrücktheit. Erst jemand, der ein wenig feiner wird in seinem Denken, kann verstehen, dass das eine große Problematik ist. Selbst wenn es ihm gelingen mag, die Namen der politischen Herrschaft, also ob es nun die Habsburger sind oder die der Ferienrat oder, sorry, wie heißt der, wie heißt die hier in der Schweiz, Nationalrat, ob es nun der, oder der Nationalrat ist oder irgendeine politische Partei oder Richtung, die Rechten oder Linken, das macht nichts. Solange die materielle Natur uns kontrolliert, sind wir wirklich und solide kontrolliert. So, Freiheit. Sind wir überhaupt frei und können wir somit den Weg in unsere Freiheit gehen? Gestern Abend hatten wir gesagt, dass wir von den drei Erscheinungsweisen der Natur kontrolliert werden. Wir handeln entsprechend der Impulse, die aus der materiellen Natur kommen. Nun, das hieße jedoch, dass wir nicht verantwortlich sind für unsere Tätigkeit. Wenn jemand nämlich unter dem Auftrag eines anderen handelt, dann ist der Auftragsgeber verantwortlich zu machen. Sagen wir einmal in der Gerichtsbarkeit, wenn jemand Zwang ausübt auf jemand anderes und ihn zum Mord verleitet, dann ist derjenige, der den Auftrag gegeben hat, verantwortlich für das frühe Sterben oder den frühen Tod dieser bestimmten Person. Sagen wir zum Beispiel, irgendein Elternteil würde sein Kind so trainieren und so psychologisch vorbereiten, dass das Kind geht und das Messer nimmt und es in die Torte stecht und die Torte klaut. Ich wollte mich von meinen krassen Beispielen verabschieden. Jetzt ist also die Torte da. Als rettendes Auffangmittel des Messers. Dann ist das Elternteil, was also das Kind verleitet hat, die Torte anzuschneiden, bevor es bevor der rechte Zeitpunkt da war, und es, die Torte zu stehlen und dann aufzufressen, ist aufzuessen, ist verantwortlich für diese Tat. Nicht so ist auch, wenn wir sagen, dass die materielle Natur der Kontrollierende ist, ergibt sich sofort das Problem der Verantwortlichkeit. Sind wir verantwortlich für unsere Tätigkeiten oder nicht? Ist eine sehr interessante Frage, ist es nicht? Die Vedas sprechen von Verantwortung, Und zwar in einem sehr, sehr philosophisch ausformulierten System, dem Sankhya-System, wo es auch um Karma geht. Für jede Tätigkeit, die wir tun, sind wir verantwortlich, werden wir verantwortlich gemacht. Nicht? Die Bhagavad Gita sagt, man muss sich mit seinen Tätigkeiten, mit seinen Gedanken erheben und nicht erniedrigen. Es wird immer wieder von Eigeninitiative gesprochen. Wie weit jedoch kann man Eigeninitiative ausüben, wenn man doch völlig unter der Kontrolle steht? Das bringt uns in eine klassische philosophische Diskussion, die schon lange ausgerangelt wird. Eine Gruppe der Philosophen sagen, alles ist determiniert, alles ist genau vorherbestimmt. Wir sind nur ein Produkt unserer Umgebung, die Impulse in uns hineingesetzt hat und uns gebildet hat. Andere sagen, nein, wir sind tatsächlich in der Lage, frei ums umzudrehen. Manche sagen würden, Tribhanga guckt jetzt so, weil er unter der Kontrolle der Erscheinungsweise ist, einem unsteten leidenschaftlichen Geist. Andere, und er kann gar nicht anders, als so zu gucken. Hier, um ein Beispiel aus der Zuhörerschaft zu bringen. Andere sagen, nein, nein, er kann sich entschließen. Ihr guckt alle so, bitte wacht ein bisschen auf, das ist eine wichtige Diskussion jetzt. Wenn wir nämlich einfach nur, ja, also jetzt reizt mir hier mit der Zuhörerschaft, wenn ihr einfach nur Bioroboter seid, dann habt ihr keine Möglichkeit, dann können wir hier aufhören mit dem Ferienlager. Dann gibt es keinen Sinn, spirituelles Leben zu praktizieren. Das ist das Bild, was uns in der modernen Wissenschaft gegeben wird. Das ist ein ernsthaftes Thema. Dann muss ich heiraten. Habe ich nicht die Wahl. Dann muss ich runterfallen. Und in Maya sein. Ich habe gar nicht die Wahl gehabt. Jetzt nehme ich das Temperament wieder zurück. Also, Prabhus, bitte, das ist jetzt wichtig. Schaut nicht so. Schaut belebt und inspiriert in die Kamera. Sonst wird euch Balaram filmen in der Nahaufnahme. Und dann können alle Freunde des Krishna Bewusstsein das sehen, was ihr für eine interessierte Zuhörerschaft heute Morgen ausmacht. I'm sorry, aber das muss ein Sprecher manchmal tun, um das Thema, was wichtig ist, dem Zuhörer ins Herz rein zu präsentieren. So, gleich dreht sich Balaram um mit seiner Kamera. So, wir haben hier also eine Art, eine Thematik, die nach Lösung schreit. Einerseits sagen die Vedas, wir sind bedingt, wir sind unter der Kontrolle der materielle Natur und zu denken, man sei frei und könne sich aussuchen, was man tun, sei lediglich Ahankara, eine Täuschung im falschen Ego. Andererseits jedoch machen sie uns verantwortlich für unsere Tätigkeiten, setzen also die Initiative eindeutig beim Individuum an. Es ist das Individuum, was die Initiative ergreift, denn sonst könnte man ja nicht verantwortlich gemacht werden. Nun, diese schwierige Frage wird gelöst durch die Gegenwart Krishnas im Herzen. Krishna begleitet das Individuum seit unvordenklicher Zeit und dirigiert die Natur, das heißt die Umwelt, entsprechend des Wunsches des Individuums. Entsprechend unseres Wunsches werde also von Krishna, der im Herzen gegenwärtig ist, die nötigen Arrangierungen getroffen, sodass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ich möchte euch ein ganz einfaches Beispiel geben, was schon in Zürich gegeben wurde. Bitte überlegt euch einmal, was bei einer Bewegung wie dieser hier nötig ist. Wenn wir diese Bewegung auf einer körperinternen Ebene betrachten, wenn wir feststellen, dass es überhaupt nicht so unkompliziert ist, wie es von außen betrachtet, von einer externen Blickweise erscheint. Ich habe zunächst einmal den Wunsch, der Wunsch gerät in ein sogenanntes Aktivitätspotential, Potenzial.
wofür eine halbe Sekunde, so lange braucht das, dieser Wunsch festgehalten wird und dann umgesetzt wird in bestimmte Signale, die irgendwelche Zentren, Bewegungszentren im Brain erreichen, im Gehirn erreichen. Damit das geschieht, sind unglaublich viele Neuronen in einem Neuronennetzwerk aktiv, die fiebern, also die sich in Bewegung versetzen und auch feinste elektrische Impulse generieren, sodass der Impuls eben weitergelenkt wird. Dann erreicht das Ganze mit die ganze Info diesem Teil des Brains und es wird dann nochmal eine sehr komplizierte Wanderschaft von Informationen, auch durch andere Neuronen, das sind Billionen von denen, die in Gang gesetzt werden, damit schließlich das in die Muskeln kommt und die Muskeln dann diese überhaupt nicht anspruchsvolle Bewegung machen. Nun stellt euch mal vor, man dirigiert oder spielt, wie es in unserem Musikunterricht zu beobachten ist, Harmonium, was da nötig ist, damit die Finger richtig sich bewegen, zur richtigen Zeit den richtigen Ton drücken. Ja? Was für eine Schwierigkeit, was da geschieht. Es ist so entsetzlich kompliziert, dass mir schon die Worte stocken, wenn ich es nur erklären will. Man hat mal herausgefunden, dass in einer einzigen winzig kleinen Zelle so viele Prozesse stattfinden, wie in der Stadt New York zu einem gleichen Zeitpunkt. Nicht? Da sind also Straßenfeger unterwegs, Mörder, Polizisten, Büroangestellte, die Kanalisation tut das Badewasser von Millionen von Leuten ableiten. Viel ist da unterwegs und im Gange in so einer Stadt. So, wer nun kontrolliert diese Prozesse, die im physischen Körper stattfinden, beim Harmoniumspielen oder beim Hände erheben? Ist es, dass du jetzt sagst, also du lass uns eine kleine Vollversammlung machen, ihr Neuronen, setzt euch jetzt her, jetzt planen wir mal hier die nächste Bewegung. Also du flitzt nach links und du nach rechts und du schüttest so viel Potassium und Sodium, Potassium und Calcium aus. Wir haben hier einen Chemiker unter uns, der müde lächelt bei meinem Beispiel. Ist es, dass es die... Tust du die Vollversammlung einberufen? Nein! Maya Dyakshena Prakriti! Unter meiner Aufsicht, die Überseele spricht, bewegt sich die materielle Natur. Es gab im 18. Jahrhundert einen Wissenschaftler, wie hieß der, Poincaré, 19. Jahrhundert, sorry, der kam auf die Idee, dass es ein sublimiertes Selbst gebe, das ständig bei den Prozessen aktiv wird. Und zwar kam er auf die Idee, weil er als Mathematiker feststellte, dass er ohne direkte einzelne Schritte zu unternehmen, um Probleme in der Mathematik zu lösen, plötzlich die Lösung auf ein komplexes Problem hatte, wie eine Intuition, also ein Geschenk, was da war. Er hatte nicht bewusst daran gearbeitet, jetzt XY getrennt durch A bis Z und so weiter auszurechnen und diese Formeln, sondern hatte, das war jetzt ein ganz naives Beispiel. Es gibt ja wirklich unglaubliche Dinge, zum Beispiel was in diese Formel E gleich MC ins Quadrat an Papier schon reingeht, also mit mathematischen Gleichungen, das ist ja sehr, 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 sehr ausführlich. So, er kam daraus, dass da etwas in ihm war, was diese Intuition hatte und vermittelte. Und er sagte dazu, es ist das sublimierte Selbst, das A genau unterscheiden kann, was falsch, was richtig ist, was B eine ästhetische Dimension besitzt, nicht? Wenn es zum Beispiel darum geht, ein Gemälde zu konzipieren oder Musik, und was Dinge tun kann, die das Bewusste selbst nicht tun kann. Ich meine, er hat sich so oft die mathematische Frage schon gestellt, aber konnte sie nicht auf dem bewussten Wege lösen. So kam er also dazu, dass dieses sublimierte Selbst höher sei, also machtvoller sei, als das individuelle Selbst. Aber als er sich mit der Frage beschäftigte, ob dieses sublimierte Selbst vielleicht Gott sein könnte, die Überseele, hat sein atheistisches Temperament ihn in die Pfütze der Illusion geworfen. Und er hat gesagt, nein, ohne das zu begründen. So, wir verstehen durch die Philosophie der Bhagavad Gita, dass es tatsächlich, dass das individuelle Selbst tatsächlich begleitet wird von dem höheren Selbst, was uns in jedem Augenblick unseres Daseins hilft, mit Inspiration, aber auch indem es den physischen Körper bewegt. Hallo, du bist durch das Überselbst hierher gekommen, sonst hättest du nicht hierher kommen können. Die hat deine fidelen jugendlichen Beine durcheinander quirlen lassen, sodass du hierher getobt bist. Ein guter Beweis. Danke, du hast deine Funktion erfüllt. So, das ist also die, wir sind abhängig von der Überseele. Wenn die Überseele es zulässt, dann können unsere Wege im Einzelnen, unsere Handlungen im Einzelnen funktionieren. Wenn die Überseele es nicht zulässt, dann sind wir nicht in der Lage, uns zu bewegen oder irgendetwas zu tun in unserem Leben. Das ist ein Verständnis, was uns aus den Schriften gegeben wird. Nun, die Überseele reagiert auf uns, unsere Wünsche. Entsprechend unseres Wunsches kann sich alles in unserem Leben verändern. Nicht ganz alles, denn es gibt noch ein zweites Prinzip, das Karma. Du kannst dir wünschen zu fliegen, aber wenn es nicht dein Karma ist zu fliegen, also das heißt, du hast nicht den entsprechenden Körper von der materiellen Natur, dann kann man dich noch so sehr auf den Hügel da stellen und flatternde Bewegungen machen und wird nicht zum Prasadam runterfliegen. So ist es, ist das Karma, das heißt, die Reaktion auf unsere vorangegangenen Tätigkeiten, die uns diesen Körper beschaffen, auch noch da. Aber innerhalb unseres Karmas kann aufgrund der Wünsche Krishna uns diese Wünsche erfüllen. Ich möchte mal jeden, der wirklich aufbrechen möchte und seine Freiheit, die er hat, benutzen will, zu einem kleinen Experiment anhalten. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, für alle Devotees das zu machen, aber ich selber, der immer noch von einer gewissen Art von Aufbruchstimmung berührt werde, macht das öfters. Man tut sich einfach einmal eine Liste zusammenstellen von vielleicht 20 Punkten. Das kommt jetzt übrigens aus der Psychologie, was ich euch jetzt erzählen werde, aber es findet eine Krishna-bewusste Anwendung. Von dem, was man eigentlich tun möchte im Leben, die meisten von uns sind in Aktivitätsfallen drin. Das heißt, unsere Tätigkeiten haben eine Eigendynamik übernommen, die uns völlig übernommen hat. Wir sind unfrei geworden, weil wir Weichen gestellt haben irgendwann einmal. Und es scheint, dass wir das Geleise kaum noch in voller Geschwindigkeit verlassen können und ein anderes wählen können. So haben viele das Gefühl in ihrem Leben. So, man kann einfach mal eine Liste auffüllen. Ich möchte gerne und wirklich sehen, was da aus dem Unterbewusstsein kommt, was da kommt. Nur noch Erdbeeren mit Schlagsahne essen. Ich möchte endlich eine bestimmte Beziehung zu bestimmten Menschen aufgeben. Ich möchte jetzt mal Ferien machen in Indien. alle Kampfkünste lernen. Nee, ich möchte, also sorry, ich stelle schon wieder meine Sensoren hier ein auf die Zuhörerschaft, das höre ich jetzt mal gleich wieder auf. Auf diese Art und Weise kriegen wir eine Liste, die können wir überdenken. Und wenn es Wünsche sind, die wir tun wollen, wird Krishna die erfüllen. Es ist ganz, ganz, ganz speziell. Ihr könnt es machen, also manche Devotees praktizieren das, was ihr so am Tage machen wollt. Wünsche, schreibt man sich morgens auf und am Abend merkt man, guckt man sich die Liste an und sie ist erfüllt. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt einfach nur so hersage, sondern ich habe 2 Jahre damit bewusst experimentiert. Die Überseele ist eine Tatsache. Sie dirigiert unsere Tätigkeiten jenseits unserer bewussten Einflussnahme. Es wird, gibt hierzu einen entsprechenden Text aus der Katha Upanishad. Nein, der Shveta Shvatara Upanishad. Nitya Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yovidadhati Karman. In der deutschen Übersetzung heißt es, unter all denen, die ewig sind, ewige Lebewesen, gibt es ein höchstes Lebewesen, was seit unverdenklichen Zeiten damit beschäftigt ist, die Wünsche der vielen zu erfüllen. Mit anderen Worten, zusammenfassend gesagt, das Einzige, was du hast an Freiheit, ist die Freiheit zu wünschen. Nun haben wir gesprochen, dass natürlich einige Wünsche auch Karma sind. Aber parallel dazu ist das Lebewesen da, was die Freiheit hat, sich zu wünschen. Einige Sachen werden zutreffen in unserem Leben aufgrund schon vorangegangener Tätigkeiten. Aber du hast die Zeit, du hast die Möglichkeit, einen Wunsch zu entwickeln. Und dass dieser Wunsch ist es, auf den es drauf ankommt im Krishna-Bewusstsein. Das ist auch der Grund, weswegen man im Krishna-Bewusstsein letztendlich keinerlei sozusagen einfach nur spielen kann. Man wird irgendwann einmal zur Essenz geführt. Was will ich denn eigentlich? Es gibt sicherlich Devotees, die dieses noch nicht verstanden haben. Die glauben dadurch, dass sie sich umziehen, also ihr Gewand verändern und ein Dhoti anziehen, dass damit der Vorgang des Krishna-Bewusstseins oder der entscheidende Schritt getan ist. Nicht? Doch dem ist überhaupt nicht so. Der entscheidende Schritt ist getan, wenn der Wunsch entsteht, der brennende Wunsch, Krishna zu dienen. Und ich möchte jetzt zu einem zügigen Ende kommen. Das Beispiel, was gegeben wird von Srila Prabhupada, über jemanden, der innerhalb einer Sekunde Krishna bewusst wurde. Wollen wir das nicht alle? Schnell und schmerzlos? Huh? Innerhalb einer Sekunde Krishna bewusst werden. Fino ist entschlossen. Und er ist unser Yogameister. So. Prabhupada sagt hier, man kann die Ebene des Krishna-Bewusstseins, des göttlichen Lebens, augenblicklich erlangen, innerhalb einer Sekunde oder nicht einmal nach Millionen von Geburten. Es hängt nur davon ab, ob man es versteht und annimmt. Kadvanga Maharaj erreichte diese Stufe des Lebens erst kurz vor seinem Tod, innerhalb weniger Minuten, indem er sich Krishna ergab. Kadvanga Maharaj ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Er wurde aufgrund seiner Fähigkeit, Kriege zu kämpfen, von den Halbgöttern eingeladen, sie gegenüber der Asuras, der Dämonen, zu verteidigen. Und er konnte sogar die Dämonen nach einem längeren Kampf in die Flucht schlagen. Daraufhin waren die Halbgötter dermaßen mit ihm zufrieden, dass sie ihm sagten, alles, du kannst dir alles wünschen. So stellt euch mal vor, was Kadvanga Maharaj sich wünschte. Was würdest du dir wünschen, wenn man dir sagen würde, du kannst dir alles wünschen? Kinder machen sich doch darüber Gedanken. Andal. Hast du nicht daran schon mal nachgedacht in deinem Leben? Wenn du wirklich dir alles wünschen kannst, was würdest du dir dann wünschen? Noch nie drüber nachgedacht? Was sind das für Kinder von heute? Ich habe mir damals einen Zauberstab gewünscht, denn mit dem Zauberstab konnte ich mir alles zaubern. Und so hatte ich Zugang zu der Fülle des Lebens. Noch nie drüber nachgedacht. Ich komme von einer anderen Zeit, ein Dinosaurier der Vergangenheit. Katvanga Maharaj wünschte sich Folgendes. Sagt mir, wie lange ich noch zu leben habe. Das ist mein Wunsch. Und die Devatas kalkulierten dann schnell und sagten mit einem äußerst bestürzten Gesichtsausdruck, sieht nicht gut aus. Noch eine Minute. So, und daraufhin bewegte sich Katvanga in schneller, zügiger Geschwindigkeit zu seinem Planeten Erde zurück und setzte sich sofort hin meditierte. Er sagte, ich gebe jetzt Anhaftung auf für Dinge, die durch die äußere Energie geschaffen sind. Ich werde jetzt nur noch an Krishna denken, mich ihm hingeben und auf diese Weise meine falsche Identität mit dem Körper aufgeben. Das war Katvanga Maharajas Schlussfolgerung. So nutzte er seine Zeit. So, wir alle wissen nicht genau, wann wir den physischen Körper aufgeben müssen. Neulich hat wieder ein Freund seinen Körper aufgegeben. Dieser Freund, vielleicht eines meiner besten Freunde in diesem Leben. Ich habe Devoti-Freunde und der ist auch ein Devoti-Freund, war schon 80 Jahre alt. Der schrieb in sein Tagebuch, 4 Tage bevor er den Körper aufgab. Er starb völlig gesund. Der schönste Augenblick in meinem Leben kann eigentlich nur der Augenblick des Sterbens sein. Er war jetzt also nicht morbide und hatte irgendwie etwas. Er begründete das. Jede Art des Loslassens ist nämlich ein Sieg des Ewigen über das Zeitweilige. Und das letzte Loslassen ist halt das Loslassen vom Körper. So sagte er. Aber, so sagte er, wenn ich nicht völlig im Krishna-Bewusstsein vertieft bin und meine Anhaftung auf Krishna dirigiert habe, so wird dies ein sehr schmerzvoller Augenblick sein. Das ist einer der Prabhupads Bücher, sehr, sehr sorgfältig liest, mehrere Stunden am Tag. Und das war seine Schlussfolgerung. Und 4 Tage ist er dann ganz friedlich mit einem schmetternden Lächeln auf den Lippen zurückgegangen zu Krishna. So, das ist eines der wichtigen Dinge, die wir zu lernen haben. Mein wichtigster Satz für heute lässt sich eben ganz kurz komprimieren. Lerne es richtig zu wünschen. So, ich möchte hier zu einem Ende kommen. Und euch fragen, ob ihr noch hierzu irgendwelche Fragen habt. Ich sehe eine Hand dort hinten. Ja, Chantal. Was ist mit den ganzen subtilen Wünschen? Ich bin mir nicht sicher, wenn all die subtilen Wünsche erfüllt werden müssten, dann käme man ja nie zu Krishna. Weil das erstmal erfüllt werden muss. Gut, ich verstehe. Danke. Es ist eine sehr gute Frage, die sehr wichtig auch ist. Shanta fragt, was die Bestimmung von all unseren subtilen Wünschen sind, denen vielleicht auch, die wir noch gar nicht so direkt oder bewusst kennen. Wir sehen es immer wieder im Krishna-Bewusstsein. Da ist zum Beispiel jemand, von dem wir denken, er sei der ewige Brahmachari. Und plötzlich entwickelt er eine große Zuneigung zu Kindern und ein bisschen später ist er dann schon umringt mit 5, was ja auch sehr interessant und kreativ ist. Also ich will das nicht irgendwie bewerten. Ich will nur sagen, da sind Wünsche dann zum Ausbruch gekommen, die noch nicht, wie soll ich mich ausdrücken, die einem selber noch nicht so bewusst sind. Shanta macht sich Sorgen. Sie weiß davon, dass wir voller Wünsche sind, die noch in Samenform existieren, also noch gar nicht zum Vorschein gekommen sind. Müssen die denn alle noch erfüllt werden? Nun, nicht für jemanden, der im Krishna-Bewusstsein vertieft ist. Nimm das Beispiel von Samen. Wenn Samen in einer Pfanne geröstet werden, verlieren sie ihre Keimfähigkeit. Man kann sie dann wohl in die Erde setzen, aber sie kommen nicht zum Auswachsen. So ist es auch, wenn man sich im Krishna-Bewusstsein beschäftigt, so kommen bestimmte Wünsche, die präsent sind im Herzen, auch die in Samenform noch präsent sind, gar nicht erst zum Ausbruch. Denn sonst könnte man sich tatsächlich nicht im Krishna-Bewusstsein beschäftigen. Bhakti wirkt also als eine wirkungsvolle Immunisierung unserer materiellen Wünsche. Und die Wünsche werden dann, die Kraft der Wünsche, die begleitet uns immer. Die kommt nämlich aus der Seele, wird dann dirigiert auf Krishna. Genauso wie sich ein Materialist irgendwelche materiellen Ziele wünscht, so wünscht sich der Gottgeweihte vermehrt spirituelle Ziele. Man braucht also keine Sorge zu haben. Man muss schon Sorge haben. Der Devotee sagt, so lange habe ich diesen falschen Wünschen gedient und bin doch nicht zufriedengestellt worden. Jetzt aber, o Herr der Yadu, Yadus, das ist ein Name für Krishna, werde ich dir dienen. Du musst deine Wünsche auf Krishna richten. Das ist die Lösung. Etwas für Krishna zu tun. Wenn du, manche Mädchen lieben es, sich gerne zu schmücken und sich schick anzuziehen, dann soll man denken, Krishna soll schön an. Ich möchte gerne ein Gewand für Krishna nähen, was ihm dargebracht wird auf dem Altar, sodass Krishna absolut faszinierend aussieht. Nicht? Wenn man gerne den Wunsch hat, sich schön einzurichten, sollte man sagen, diese Wohnung ist ein Tempel für Krishna. Ich richte den jetzt schön für Krishna ein. Und so kann man sehen, dass die Wünsche, die da sind, dadurch, dass die Kraft der Wünsche richtig dirigiert werden, nicht mehr uns verstricken, sondern uns sogar glücklich machen. Glücklich zu werden durch Wünsche ist nur möglich, wenn man sie auf Krishna richtet. Sonst geht es einfach nicht. Die ganze Lektion, die wir lernen. Gut, sind noch Fragen da? Wann gibt es Prasadam? Diese Frage ist auch bei mir sehr intensiv gegenwärtig. Ich denke, dann werden wir hier, wir haben 8:50, zu einem Ende kommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte befasst euch mit diesem Thema freier Wunsch, Vorherbestimmung, Karma und vor allen Dingen mit der Möglichkeit, in diesem Leben zurück zu Krishna zu kommen. Das ist doch sehr begeisternd. Das ist ein Ort, wo es weder Geburt noch Tod gibt. Das ist ein Ort, der jenseits von Neid und von Lust und von Gier existiert. Ist es nicht einfach ein Ziel? Kann man da nicht sich für einsetzen, die Reise nach da jetzt zu beginnen? Hier ist noch eine Frage, aber die wirklich sehr kurz, ja. Ja, ich habe gestern gesagt, sagt Oliver, dass wir letztendlich nicht den Wunsch haben sollten, zurück zu Krishna zu gehen, sondern ihm zu dienen. Denn der Wunsch, zurück zu Krishna zu gehen, kann ein separater Wunsch sein, wo es einem lediglich um Befreiung von Leid geht und nicht um Krishna. Das war die Begründung. Nun, Prabhupada wurde einmal mit dieser Thematik wurde die gleiche Frage gestellt. Er sagte, also der Devotee hatte das gehört, es geht darum, Liebe zu Krishna zu entwickeln. Das ist das Ziel von Bhakti. Der Devotee sagte zu ihm, Prabhupada, mir ist es ganz egal, ob ich wiedergeboren werde, immer wieder und wieder, die Hauptsache, ich entwickle Liebe zu Gott. Und er sagte Prabhupada, der den Devotee erkannte, halt mal, du solltest nicht so denken. Du willst wiederkommen, um nochmal ins Konzert zu gehen. Du solltest dir nur irgendetwas wünschen, zurückzukommen. Aber, Oliver, man sollte nicht nur sich Befreiung vom materiellen Leben wünschen, sondern eben Liebe zu Krishna. Das schließt sich ja nicht aus. In der spirituellen Welt kannst du Krishna wirklich lieben. Es gibt die höheren Stufen der transzendentalen Ekstase der Liebe, die wir nicht erfahren können mit diesem Körper. Das ist zu stark für den Körper. Dazu brauchen wir einen spirituellen Körper. Und dazu müssen wir zurück zu Krishna. Gut, dann wollen wir hier enden. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jay, Sisi Gaur Nithai ki jay, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Erfindung, die eine Ur-Erfindung, die in der Schweiz gemacht wurde. Es war 1969 ungefähr, als die Uhrenproduzenten aus Neuchâtel, das ist in der französisch sprechenden Schweiz, diese Quarzuhr auf den Markt brachte. Diese kleinen Piepdinger. Du bist aus der Schweiz und hast auch so einen Weg. Ihr wisst, die beruhen auf den Schwingungen, glaube ich, dieses Quarzelementes. Das ist Quarzkristall. Yes, das Quarzkristall. Und das ist also viel genauer als die konstante Bewegung, die durch Räderwerk und Federn hergestellt werden kann. So, die Neuchâteler gingen also zu den Rolex und wie immer sie heißen, Herstellern in der Schweiz und sagten, wir haben eine bessere Uhr, die läuft genauer. Lasst uns die groß verkaufen und 100% des Marktanteils in der Schweiz, was die Uhren betrifft, übernehmen. Ach, sagten da die Schweizer, so etwas geht aber nicht. Eine Uhr hat gefälligst aus Federn und aus 10 Zahnrädern zu bestehen, sonst ist das keine Uhr. Fertig. Und haben die Erfindung nicht angenommen. Daraufhin haben die frustrierten Neuchâteler das irgendwo auf einer Uhrenweltausstellung ausgestellt. Und dann kam Texas und Casio vorbei. Texas Instruments sind in Amerika, Casio sind die Japanesen, also die Japaner, sorry. Und haben nur einen Blick drauf geworfen und gemerkt, das ist es, die Uhr von 1993. Und jetzt werden diese Uhren auf was hergestellt, kosten ganz billig, also kaum was. Schon für 9,50 Mark kann man eine Uhr kaufen, die genauer ist als eine 1000 Marks Schweizer Konventionaluhr. So, wieso konnten die diese neue Uhr nicht erkennen? Also, das ist ein Beispiel für die Wirtschaft. Ich weiß, ich komme gleich da weg, mir ist auch nicht so ganz geheuer, aber das ist ein gutes Beispiel trotzdem. Die hatten sich auf ein bestimmtes Paradigma, nennt man das, eine bestimmte Auffassung festgesetzt. Das ist auch, was wir als bedingte Seelen haben. Und wir können nicht das spirituelle Königreich erkennen. Wir können nicht Krishna-Bewusstsein erkennen. Solange wir noch festgelegt sind auf die irrtümliche Vorstellung, dass man nur glücklich werden kann oder nur leben kann in diesem materiellen Kontext. Also, was ich möchte euch erklären, was jetzt passiert. Wir werden jetzt eine kleine Opferung vornehmen und es ist so, dass das, was wir opfern werden, nicht von Menschen gesehen werden, also genossen werden sollte, bevor es nicht Krishna genossen hat. Also deswegen haben wir Krishna, so eine kleine Sitzecke. Siehst du mich hinter der spanischen Wand sozusagen? Und dann offerieren wir das Fassadeweise, dass du das erklärst. Sonst wird euer Geist sich fragen, was soll denn das jetzt wieder, was da geschieht. So diese neue Art des Denkens sollte jeder von euch mal praktizieren. Macht doch mal Urlaub vom Materialleben. Gönnt euch doch mal etwas von der Abstand von der materialistischen Lebensauffassung. Bevor man so weiter auf dem Gleise macht des Materialebens, warum nicht einfach mal konsequent eine neue Erfahrung machen? Zuerst kommt es vor, als würde man jetzt es wird also, wenn ich gleich noch Lärm und Spucken hinter dem Vorhang, weil ja da die Opferung macht und immer grundsätzlich alles umschmeißen muss. So. Warum nicht einfach mal in die Wüste gehen? Wenn man neue Dinge erfahren will, wenn man aus einem alten Leben, aus einer alten Vorstellung, der materiellen Vorstellung, und wie ich versuchte zu zeigen, ist die ja ganz schön tief verwurzelt, das Denken der Anhaftung. Um dort herauszukommen, muss man in andere Lebensumstände hereinkommen, in eine andere Atmosphäre. Und ich möchte euch jetzt gleich beruhigen. Ich weiß, wenn ein Devotee, der ja ohnehin schon so vom materiellen Leben entfernt aussieht und auch spricht, wenn er sagt, warum nicht einfach mal in die Wüste gehen? Dann, warum nicht einfach mal in ein warmes Federbett gehen und das alles vergessen? Schluck, das ist dann so die Reaktion. Ich wollte damit ausdrücken, für viele ist es sehr schwierig, sich vorzustellen, eine andere Art des Lebens zu führen, wo sie eben nicht mehr auf der materiellen Ebene versuchen zu genießen. Aber die Schriften sagen, es ist gar nicht so radikal nötig, wie es sich anhört. Jane Prayasam Udapastan Amantra Eva heißt es, das ist ein Schlucke, der heißt, man sollte bleiben, man kann bleiben, wo man ist, Stanishtita. Man muss jedoch dort, wo man ist, eine spirituelle Atmosphäre schaffen, die einen aufs Neue nährt. Aufs Neue nährt. Nicht wie das Althergebrachte, sondern aufs Neue nährt. Und um diese spirituelle Atmosphäre zu schaffen, sind an und für sich nur fünf Dinge nötig. Das eine ist, den heiligen Namen Krishnas zu chanten. Gestern zum Beispiel haben wir einfach in einem normalen Haus hier in München, also es waren genau die gleichen Umstände da, gechantet und wir haben so einen Wohlgeschmack empfunden, dass wir das Gefühl hatten, stundenlang weiter chanten zu können, ohne weiteres. Durch das Chanten der heiligen Namen wird eine spirituelle Atmosphäre erzeugt, in dessen Einfluss Maya oder die illusionierende Kraft also nichts mehr ausrichten können. Der heilige Name kann, weil er spiritueller Natur ist, eine Resonanzseite in uns anschlagen. Genau wie eine Sita, die, wenn sie richtig ertönt wird, die Resonanzseiten ins Schwingen bringt, so kann auch der Heilige Name in uns etwas resonieren lassen, etwas auslösen. Was genau resoniert, sind unsere eigenen göttlichen Eigenschaften, nämlich Glückseligkeit und Wissen und auch das Gefühl der Ewigkeit. Wenn man den Heiligen Namen chantet, kommt aus dem eigenen Selbst heraus eine Antwort. Es ist nicht so, dass man praktisch den Heiligen Namen so als ein Fremdmittel nimmt, was wie so eine Musik, so eine sphärische Hintergrundmusik, New Age, Kitaro und so, das Bewusstsein berieselt, sondern da ist Eigeninitiative auch da. Der Heilige Name bringt einen Response, eine Antwort aus der Seele hervor, wie eine Seite. Auf der Sitar eine Antwort in die Resonanzseiten hervorbringen. Ein anderes Aspekt, was wichtig ist bei der Entwicklung des Krishna-Bewusstseins, ist zweifellos die Gemeinschaft, die man hat. Man muss es lernen, Gemeinschaft zu geben, statt Gemeinschaft zu nehmen. Das heißt, wenn man mit Menschen zusammen ist, die im spirituellen mit Menschen zusammen ist, sollte man sie erheben zum spirituellen Thema. Nicht, dass man sich auf ihre Ebene herunterfallen lässt, um irgendwelchen sozialen Konventionen zu entsprechen, nämlich über müßiges Zeug zu reden. Man kann viel besser die Atmosphäre erheben, indem man über spirituelle Dinge, die man verwirklicht hat, spricht. Und die Menschen werden einem sehr, sehr dankbar sein, obwohl es zuerst ein bisschen ruckelt in dem Gespräch, bevor der neue Gang gefunden ist und eingestellt bleibt. Dann sollte man versuchen, spirituelle Informationen aufzunehmen im Leben. Seht mal, wenn ihr einen Fernseher habt, wo die weißen und die schwarzen Punkte so durcheinander chaotisieren, braucht es ein Signal. Wenn das Signal kommt, der Impuls, der Ordnung reinbringt, die Information eigentlich, seht ihr plötzlich auf dem Fernsehschirm so anspruchsvolle Sendungen wie Dallas oder das ist ja nicht gerade das beste Beispiel. Schöne Landschaften dieser Welt oder wie immer das heißt, nicht so. Die Information ordnet plötzlich die Punkte. Genauso kann spirituelle Information, die man täglich absorbiert, das Leben ordnen. Was passiert ist, dass man nach und nach tatsächlich lernt, durch neue Augen zu schauen. Durch die Augen der Shastras, Shastra Shakshu, sieht man die Welt so, wie sie Krishna sieht, nicht mehr aus der eigenen bedingten Sicht. Und schließlich sollte man einen Dienst für Krishna tun. Zum Beispiel hier in unserem Münchner Tempel, habe ich gehört, wollen wir gerade eine Verbesserung in unserem Altarleben einstellen. So, man kann mitkommen, also mithelfen, wenn man, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr müsst mal mit Murali und Brihabanu sprechen, die haben da genau Vorstellungen, was gemacht werden kann. So, Seva, etwas Praktisches tun für Krishna. Wenn man diese Dinge einfach aufnimmt, und zwar mit dem Wunsch, etwas zu erlangen in seinem spirituellen Leben, wird es ganz natürlich eintreten, dass man einen großen spirituellen Geschmack befreit, der aus den Ketten der materiellen Anhaftung der Maya-Shakti einfach befreit. So, ich möchte euch alle das vorschlagen. Das ist, was ihr eigentlich aus dem Krishna-Bewusstsein erhalten könnt. Es ist so, dass man sich mit dem Krishna-Bewusstsein richtig auseinandersetzen muss, um eigentlich das, was zu erhalten, was es gibt. Wenn ich eine wunderschöne Stradivari habe, das ist eine Geige, und damit auf dem Olympiaberg rodeln fahre, dann kriege ich nicht den vollen Nutzen daraus, weil das könnte man auch mit einem Topfdeckel praktizieren. So ist es auch mit dem spirituellen Leben. Viele Leute wenden sich an das spirituelle Leben, um einen ruhigen Geist zu haben. Oder vielleicht um etwas, ein anständiges vegetarisches Festmahl zu haben. Ich weiß, in Hawaii ist das so. Die Leute, die da zu unseren Tempeln kommen, kommen, weil wir so sagenhaft gutes Essen haben. Das sind meist Amerikaner, die sich sehr hart anstrengen über 4 Monate oder so, um das Geld aufzubringen für eine Hawaii-Reise. Und die wollen dann nichts von Entsagung hören. Aber von einem vegetarischen Festessen können sie auch noch was verdauen. So, es gibt viel mehr daraus zu holen. Es gibt eigentlich die Möglichkeit, durch das Erlangen seines ursprünglichen Krishna-Bewusstseins oder Gottesbewusstseins diese Welt zu verlassen. Oder erstmal eine Verbindung, mein Yoga mit Krishna zu erfahren und dann in die ewige spirituelle Welt einzugehen. Das ist der Nutzen, den man eigentlich erhalten kann. Und ich wollte heute Abend einmal darüber sprechen, denn das hört man ja nicht in dieser Welt, solche Dinge. In den vedischen Schriften sind viele andere Nutzen erwähnt worden. Wir hatten vor ein paar Tagen ein Seminar gehabt in Polen, deswegen bin ich auch noch so erschöpft, weil wir rund um die Uhr geseminart haben und dann ganz schnell, also so schnell wie möglich nach München gefahren sind. Da ging es um Martial, um die Siddhis, wie man die mystischen Fähigkeiten der Yogis erlangen kann. Gibt es auch zu, auch Informationen darüber. Aber ich glaube, viel wichtiger hier in diesem Kreis von Freunden, die ja sich eine größere Beziehung zum Spirituellen haben, ist es darauf einzugehen, auf diese anderen Themen. Gut, Hare Krishna. Ich bin jetzt ans Ende gekommen. Jetzt also gerade die größeren unser Altarleben ist auch fertig, ist die Opferung geglückt? Fast, oh ja, auch, sorry. Habt ihr zu den angesprochenen Themen vielleicht noch irgendwelche Fragen oder Fragen zu überhaupt zum Krishna-Bewusstsein? Ja, gerne.
Jetzt höre ich zu fragen, wie man den Wunsch verstärken kann.
Nein. Ich möchte dir ein interessantes Beispiel geben. Im Yoga lernt man, dass es im Körper 5 verschiedene Chakren gibt. Also Energiefelder können wir ein bisschen vereinfacht sagen, die dadurch verstärkt werden, dass man Prana, die kosmische Energie, auch im japanischen Denken Ki genannt, dort einsammelt. Prana ist eine Energie, die wir im normalen Leben aufnehmen. Ich habe da, glaube ich, schon drüber gesprochen, durch Nahrung, durch Sonnenenergie, durch Atmen, nicht in einer schönen Atemluft, und durch Wasser. So, der Yogi schafft es, diese Energie aufzunehmen und sie zu speichern. Die meisten Menschen von uns, die auf einer körperlichen und einer, also der oralen und der analen
Lebende sind, so essen, und das ist unser Glück. Oder wir sexualisieren, und das ist unser Glück. Wir vergeben diese Energie für materielle Tätigkeiten. Ein Yogi jedoch speichert sie und gibt sie dann frei zu den Tätigkeiten, wofür er seine Energie benutzt, Selbstverwirklichung für Chakras und für die Erhebung der Seele auf die höheren Ebenen. So, im Krishna-Bewusstsein macht man an und für sich, wenn es darum geht, den Wunsch zu verstärken. Möchte der Yogi will die Seele auf höhere Ebenen erheben oder sein Leben in einer höheren Art und Weise bestimmen. Im Krishna-Bewusstsein wollen wir auch diese Wunschenergie, die wir haben, oder unsere Wünsche erheben und zum Teil auch transformieren. Denn Wünsche zu haben ist einfach ein Zustand der lebenden Situation. Selbst eine Pflanze hat, wenn du so willst, einen Wunsch, sich dem Licht entgegenzustrecken. Also die Wünsche zu verstärken, kann man eigentlich am allerbesten, wenn man die Gemeinschaft mit solchen Menschen pflegt, die diese Wünsche bereits verstärkt haben. Gemeinschaft ist unglaublich prägend, wenn es darum geht, Wünsche zu entwickeln, Wünsche zu erhalten und auch Wünsche zu verlieren. Denn in einer Gemeinschaft entsteht etwas, was eigentlich nur sehr subtil, sehr feinstofflichen oder auf sehr feine Art und Weise erklärt werden kann. Die Gemeinschaft mit Sadhus oder solchen, die sich im spirituellen Leben wirklich fest fixiert haben, wirkt so, dass etwas in einem in Bewegung gesetzt wird und tief innen es wieder zu einer Feineinstellung dieser Wünsche gehört. Materielle Wünsche, oder wenn der Geist materiell wünscht, materielle Ziele wünscht, ist es genauso, als würde man den Docht in einer Öllampe schieflegen. Dann gibt es Qualm und das ganze Glas wird verrußt. So wird auch der Geist durch die Fehlplatzierung der Wünsche immer wieder bedeckt von Lust, von Enttäuschung, von Ängsten, von dem Wunsch nach mehr. Wenn man aber in der Gemeinschaft mit Devotis ist oder mit Transzendentalisten, wünscht man sich plötzlich den Docht wieder richtig zu legen, den Wunsch richtig zu platzieren. Gemeinschaft wirkt sehr stark wie ein Spiegel, in dem es einen möglich wird, sich selbst zu erkennen und zu sehen. Wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, was, sagen wir mal, die tiefste Verwirklichung von mir ist in der Gemeinschaft mit Gott geweiht, dann muss ich sagen, ein Abschminken von Illusionen, das manchmal unglaublich schmerzhaft ist. Mit Transzendentalisten zusammen zu sein, das heißt irgendwie, dass spirituelle Themen sehr nah ranrücken, weil man plötzlich ein Beispiel hat. Das heißt bei Goethe, für den Mensch ist der Mensch immer noch das interessanteste Studienobjekt. Man sieht plötzlich die Philosophie im Leben eines Devotees als eine direkte Herausforderung. Der hat etwas, was ich nicht habe. Und diese Herausforderung ist manchmal schmerzlich. Besonders für uns, die wir immer unser Leben nach Haben und nicht nach Sein werden gelernt haben bisher, so bis bevor wir zu den spirituellen Überlegungen kamen, zu orientieren. Da ist es manchmal schmerzlich zu sehen, der hat etwas. Aber es ist zur gleichen Zeit eine Herausforderung. Den Wunsch kann man auch intensivieren, das ist also der positive Weg. Den Wunsch kannst du auch
identifizieren, indem du dich von den indem man sich von den Abhängigkeiten löst, in denen jeder von uns lebt. In der Gita heißt es, wer seine Sinne und seinen Geist kontrolliert, kann sehr leicht Zugang zu mir erfahren. Nicht? Nun, im materiellen Leben werden unsere Sinne und unseren Geist weitgehend durch die Umstände kontrolliert. Zum Beispiel, als wenn wir berufstätig sind, dann müssen wir uns konzentrieren auf die Tätigkeit und viel unserer Gedankenkraft geht da rein und ist auch davon in Anspruch genommen. Wir werden auch gefärbt durch Erfolg und Misserfolg in unserem Denken, denn in diesem sehr harten Geld-Erwerbstätigkeiten ist Erfolg und Misserfolg eben nicht mehr gleichgültig, sondern existenzbestimmt zum Teil. Die materielle Existenz bestimmt. Deswegen ist es gut, wenn man sich aus diesen ganzen vernästelten Beziehungen, in denen wir denken und handeln, einmal lösen, um den Wunsch wieder frei zu kriegen, zu enthättern sozusagen, sein Leben zu enthättern, also das ist natürlich äußerst plattdeutsch jetzt, aber zu entstricken vielleicht, wenn wir verstricken sagen, kann man ja auch entstricken sagen, zumindest könnte man das Wort dem Duden in Mannheim vorschlagen. Es ist sehr wichtig, mal aus diesen Bezügen herauszukommen, in eine andere Atmosphäre zu gelangen. Dazu wird in den alten Traditionen und Kulturen eigentlich eine Pilgerreise empfohlen, wo sich der Pilger gar nicht mehr selber so nach Deckermanns Art das plant und zurechtlegt. Für alles ist gesorgt, selbst für den Schuhanzieher, der kleine ägyptische Laufjunge da reicht, wenn man ihn braucht, ne? Sondern dass man sich einfach mal so ein bisschen in die Wüste begebt, nicht? Hier würde ich zum Beispiel einmal empfehlen, Bratschmandel Parikram zu machen, vielleicht vorher einen Monat Yoga praktizieren, dass der Körper ein bisschen, dass einem nicht ausmacht, ein bisschen zu gehen für 20 Kilometer am Tag oder so. Und dann sieht man einfach das neu. Jetzt ist zum Beispiel ein Devotee von uns, den du auch sehr gut kennst, Rati, in eine ganz, ganz extreme Situation reingefallen. Sie hat einen sich rasch verbreitenden Krebs, sogar in den Lungen. Und jetzt liegt sie da und sieht ihr Leben völlig anders. Der physische Körper ist unter dem tatsächlich ein Produkt der materiellen Energie. Das kann sie jetzt sehen und nicht unter ihrer Kontrolle mehr. Du hast mich ja einmal selber besucht im Krankenhaus in ähnlicher Sache, wo ich also nicht ähnlich, also das war ja ein Klacks im Vergleich dazu, aber trotzdem, ich war ganz schön, hatte ganz schön blass da gelegen. In dieser Zeit, als man sah, der physische Körper ist völlig unter der Kontrolle dieser Krankheit oder diesem Übel da, da kann man, da sieht man, oh unsterbliche Seele, bald wirst du vielleicht wieder Feuer sehen müssen, wenn der Körper verbrannt wird. Nicht? So, wir sind so in unseren Bezügen drin, das hat eine Eigendynamik übernommen, das Ganze. Je älter wir auch werden, gehen auch innere Denkschemen mit einer eigenen Dynamik davon, dass wir es einfach mal brauchen, auf eine Pilgerreise zu gehen. Vielleicht auch für einige Zeit in einen Ashram zu verweilen, wo liebe Freunde sind, zu denen wir spontan eine Anziehung empfinden und Wissen aufnehmen können und möchten. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr werdet euch freuen zu hören, oder du wirst dich freuen zu hören, das ganze vedische Lebenssystem ist ja so, dass du wirst für die ersten 25 Jahre deines Lebens spirituell gebildet, kultiviert und dann für genau 25 Jahre nimmt man Verantwortung auf sich. Nämlich dann, wenn man ins Haushälterleben tritt und Kinder die Möglichkeit gibt, in die Welt zu kommen und so weiter. Und dann ab 50 geht man in den Wald, Schloss, aus und vorbei. Denn man weiß, wie gefährlich diese materiellen Verstrickungen sind, in die man sich reinbegibt. Ich gebe dir nur den Rat, mal dein Bad neu zu machen. Dann wirst du sehen, was materielle Verstrickungen bedeuten können. Das entwickeln